Vor einigen Tagen habe ich eine Situation erlebt, die das so ein bisschen aufgreift, was wir gerade so in dem Anspiel gesehen haben. Eine Frau, die einkaufen war unterwegs, bepackt mit vielen Dingen. Und die tat mir irgendwie leid. Und als Christ ist man ja hilfsbereit. So habe ich das jedenfalls gelernt. Und ich wollte dir ein bisschen nur die Arme greifen, wollte ihr etwas abnehmen, damit sie das Auto aufschließen kann, den Kofferraum. Und dann raunte sie mich an und sagt: Es wird einem nichts geschenkt. Es wird einem nichts geschenkt. Man kann so ein Leben führen, dass man sagt, es wird einem nichts geschenkt. Warum eigentlich? Weil man sich mit dieser Aussage, es wird einem nichts geschenkt, in gewisser Sicherheit sich dann wiegen kann, dass von einem dann auch dann nichts gefordert wird. Weil wenn einem nichts geschenkt wird und ich mir das immer selbst erarbeitet habe, dann ist es ja so, dann brauche ich auch nicht dankbar sein. Weil ich habe mir das ja erarbeitet, Schweiß vergossen, habe dort investiert. Und insofern bin ich niemandem etwas schuldig. Kennen Sie das? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir möchten alle so gerne ein bisschen so unabhängig sein. Keiner steht so gerne in der Schuld des anderen. Für mich war das mal ein besonderes Erlebnis. Ich hatte einen Bekannten, den ich sehr geschätzt habe. Den mochte ich. Und wir hatten einen guten Draht zueinander und wir haben uns sehr gut verstanden und ich wollte ihm eine Freude machen. Weil ich für die Freundschaft so dankbar war, weil mir das sehr wertvoll war, diese Freundschaft. Und habe ihm etwas geschenkt, das war nicht ganz billig. Aber ich habe gesagt, das ist er mir wert. Ich will diese Investition tätigen, weil er mir ein ganz wertvoller Freund wird. Und vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, so eine Situation, diese Sache kann nach zwei Seiten losgehen. Dieser Mensch, der das Geschenk ausgepackt hat, ich verrate nicht, was es gewesen ist, der war nach dem Auspacken todunglücklich. Und der erste Satz, den er sagte, das kann ich nicht annehmen. Kennen Sie das? Das kann ich nicht annehmen. Ich sage, du bist doch wohl bekloppt. Ich habe wirklich Zeit investiert, habe mir Mühe gegeben. Ich wusste, dass du dir das wünschst und dass es dir aber erstmal unmöglich war aus finanziellen Gründen. Aber ich schenke dir das von ganzem Herzen. Dann sagt dieser Freund, das kann nicht dein Ernst sein. Ich musste im wahrsten Sinne des Wortes darum ringen, dass er das Geschenk annimmt. Und da wurde ich so ein bisschen hellhörig. Es fällt uns schwer, Geschenke anzunehmen, weil wir immer dann Angst haben, in der Schuld des anderen zu stehen. Das ist irgendwie so ein Reflex. Das hängt vielleicht damit zusammen, weil es uns unangenehm erscheint, weil wir vielleicht meinen, wir müssten alles gleichsetzen. Nie in der Schuld des anderen stehen. Das ist so ein bisschen belastend. Und da gibt es ganz verschiedene Begriffe auch dafür, dass man sagt, sowas macht man nicht. Da beginnt man sich in Abhängigkeiten zu begeben. Und keiner will vom anderen abhängig sein. Wir wollen alle unser Leben selbst leben, aber nicht in der Schuld des anderen stehen. Habe ich recht? Ich möchte euch heute mal so die Frage stellen, ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Weihnachten gefeiert haben, aber wie sahen denn so deine Geschenke aus? Wie schenkt ihr eigentlich? Es gab mal von Loriot so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Weihnachten bei Loriot. Die Älteren kennen diese Geschichte, ich finde diesen Mann, er ist leider schon verstorben, aber was seine Sache angeht, ich fand ihn einmalig. Und da wurde geschildert in einer Szene, dass die angefangen haben, die Geschenke auszupacken. Und der Vater, der kriegte immer Krawatten. Jedes Jahr eine Krawatte zu Weihnachten. Ich habe jetzt eine wahre Geschichte erlebt von einem Mann, der wirklich seine Frau geliebt hat. Wirklich geliebt hat. Das Ehepaar, die waren wirklich ein Herz und eine Seele, die beiden. Und die kannte ich. Und er war so ein bisschen, was so Geschenke angeht, so ein bisschen neben der Spur. Aber er hatte den Wunsch, dass er seiner Frau das Leben ein bisschen einfacher machte. Und sie hatte damals noch so ein altes Bügeleisen, so ein herkömmliches. Und das war jetzt keine Bosheit von ihm, sondern er sagt, ich will meiner Frau was Gutes tun. Ich schenke ein Dampfbügeleisen. Die Frau hat gesagt, ja, du sollst es leichter haben im Leben. Die Bügelwäsche blieb die gleiche, aber es soll schneller gehen. Und ein Jahr später bekam sie ein Bügelbrett, weil das alte ziemlich abgeranzt war. Und er hat in bester Absicht gehandelt. Warum? Es war keine Arbeitserleichterung. Vielleicht ging es schneller. Er sagte auch, jetzt kannst du noch viel mehr schaffen. Es war in bester Absicht und manchmal kommen diese Dinge nicht an. Kennt ihr das? Schenken kann auch Stress sein. Es gibt ja immer so eine gewisse Hektik, gerade zu Weihnachten, aber nicht nur Weihnachten, sondern auch bei Geburtstagen, dass wir uns oft Gedanken machen, was soll ich denn eigentlich schenken? Und dann rast die Zeit dahin und dann kauft man irgendwas, weil man ja etwas kaufen muss. Aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist es mir manchmal so gegangen, es ist nicht mit Bedacht gekauft, sondern ich muss ja jetzt was geben. Möglichst vom Wert gleichwertig. Weil wir ja nicht gerne in der Schuld des anderen stehen. Und so bäumt sich das denn auf, das heißt, so türmt sich das immer auf, aber richtig glücklich, ob wir immer so den Wunsch erkennen, was denjenigen erfreuen könnte, das ist manchmal fraglich. Bei mir waren es bei vielen Leuten, die ich kenne, auch bei Christen. Ich habe einmal geäußert, dass ich gerne eine bestimmte Sorte von Wein trinke. Seitdem gab es von vielen Leuten, kriegte ich jedes Mal Wein geschenkt. Den habe ich bis heute noch nicht alle. War vielleicht gut gemeint. Aber man hätte auch denken können, der ist Alkoholiker. Der braucht das. Unbedacht. Es ist schon mühsam, wenn man ein Geschenk schenkt, dann hat das auch, entschuldigt bitte das Wort, dann hat das auch ein bisschen mit Arbeit zu tun, mit Nachdenken. Und man sollte sich wirklich Gedanken machen, worüber könnte sich der andere freuen. Ein gewisses Risiko ist immer dabei, aber man sollte sich zumindest Gedanken machen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch nach Weihnachten war. Aber ich hörte, dass viele Geschäfte im Umtausch voll sein wollten. Einige, wo man sagen, haben das Geschenk gar nicht zurückgegeben, sondern die sind hingegangen, sagen sie, hast du noch den Bon? Und haben es heimlich umgetauscht. Weil sie auch keine unnötigen Spannungen in der Familie haben wollten oder im Freundeskreis. Können wir uns noch wirklich über Dinge erfreuen? Das ist die Frage. Vieles nehmen wir ja letztendlich, was wir so bekommen, als selbstverständlich. Und warum nehmen wir es als selbstverständlich? Weil es da ist, weil es vorhanden ist. Wir leben ja oft, und das kann ich wirklich sagen, oft in so einer Art Konsumrausch. Und heute sind Geschenke oft nicht mehr so langlebig, weil sich Dinge irgendwie immer verändern. Und trotzdem ist es so, wir nehmen es als selbstverständlich hin. Was sind eigentlich deine Besonderheiten im Leben? Was ist dir eigentlich richtig wertvoll? Ich glaube, man kommt immer dann zum Nachdenken, wenn plötzlich in einem Leben Situationen auftreten, mit denen man nicht gerechnet hat oder vielleicht auch nicht rechnen wollte. Dass plötzlich etwas einbricht im Leben, wo man auch hätte darauf verzichten können. Da kommen dann plötzlich ganz andere Gedanken ins Spiel, ganz andere Werte ins Spiel, die plötzlich dann nicht mehr selbstverständlich sind. Wie gehen wir damit um? Du und ich, und das kann ich auch für mich sagen, wir erleben ja vieles um uns herum. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, nehmen wir vieles auch, was wir haben, was selbstverständlich geworden ist, auch wirklich jeden Tag als Geschenk an? Oder ist es halt so? Sie kennen ja alle den Begriff geschenkt. Das kann man von zwei Seiten sehen. Man kann etwas geschenkt bekommen und es ist einem egal, weil es für einen eine Selbstverständlichkeit ist, dass es da ist. Ich muss mir da keine Gedanken machen, muss mich nicht bemühen. Es ist ja da, es ist vorhanden, es ist eine Selbstverständlichkeit. Und wir haben ja gerade das mit der Ukraine angesprochen und ich war tief beeindruckt. Da singen Leute, machen Lobpreis im Keller, im Bunker und reden über die Treue des Herrn, über die Zuversicht. Und der eine Junge hat da so eine Lampe, so eine Stirnlampe. Warum? Weil kein Strom da ist. Machen Lobpreis. In dieser Situation, wo Heimat genommen wird, wo man vertrieben wird. Ich habe neulich, meine Schwiegereltern sind 93 Jahre und meine Schwiegereltern sind ganz fröhliche Menschen. Die haben in ihrem Leben sehr viel erlebt. Und was sie erlebt haben, in dieser Situation konnte ich mich gar nicht so hineinversetzen. Die haben Krieg erlebt und die haben Verlust erlebt. Und ich habe sie besucht und das war kurz nach dem Angriff auf die Ukraine, habe ich sie besucht und sie saßen in ihrem Sessel mit Tränen in den Augen. Sie weinten. Ich sage, was ist vorgefallen? Was ist mit euch los? Ist was passiert? Ich war total von der Rolle. Und sie sagten mir, wir können die Bilder nicht sehen. Das haben wir doch alle schon erlebt. Und sie haben gedacht, es ist alles vorbei. Schluss, Ende. Wir sind doch alle so, ja, wir sind doch alle, wir haben das doch alles kennengelernt und wir haben doch gemerkt, was Freiheit bedeutet, was Frieden bedeutet. Und wir haben es doch schätzen gelernt, auch wenn es manchmal Auseinandersetzungen gibt, aber wir gehen doch nicht so miteinander um. Die waren kaum zu beruhigen. Und ich als derjenige, der letztendlich, als derjenige, der es noch nicht erlebt hatte, ich konnte mich in die Situation gar nicht hineinversetzen. Warum? Weil ich es nicht erlebt habe. Und in ihnen kam die Angst auf. Ihr Lieben, ich glaube, dass es ein großer Umbruch ist. Es hat mal jemand davon gesprochen, ein Politiker, glaube ich, von der Zeitenwende. Alles wird plötzlich eingestampft. Alles verändert sich. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, aber mir macht es deutlich, dass wir eben nicht alles im Griff haben, dass wir nicht alles so steuern können, wie wir es gerne steuern möchten, dass es da irgendwelche Despoten gibt, die sich die Sachen anders denken und wenn es nicht durchgesetzt wird, dann haut man eben drauf. Das Unvernünftigste, was man machen kann. Und wie gehen wir mit diesen Geschenken um, die wir tagtäglich genießen können? Als erstes hilft mir da so das Wort Gottes wieder, weiter in meinem Leben. Und da wird etwas gesagt von einem Mann, der in diese Welt gekommen ist, von Gott, dem Vater, der Jesus heißt. Und ich habe mir die Frage gestellt, als ich das mal gelesen habe in Johannes 1, hatte Jesus Bedingungen, Vorbedingungen, als er in diese Welt gekommen ist? Hat Gott der Vater Vorbedingungen gestellt, als er seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hat? Hat er da Vorbedingungen gestellt an uns? Nein. Obwohl der Mensch ihm bekannt war mit seinen Höhen, aber auch mit seinen Abgründen, hat er keine Vorbedingungen gestellt, sondern hat Jesus als Geschenk gegeben, als Geschenk. Ihr Lieben, als ich das vorbereitet habe, wurde mir das ganz neu bewusst, da ist keiner, der irgendwelche Vorbedingungen stellt, wie sie heute oft gestellt werden, Vorbedingungen, damit dieses oder jenes nicht eintritt. Damit es nicht ernst wird, damit es nicht zu Mord und Totschlag kommt. Diese Stelle, ihr Lieben, da werde ich heute, das muss ich ganz ehrlich und offen sagen, da werde ich bis zum heutigen Tag nicht mit fertig. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, wie kann Gott nur so naiv sein? Naiv, dieses Wort habe ich gebraucht. Warum? Weil ich ein rationaler Mensch bin und weil man natürlich die Dinge, die sich um uns herum so befinden, weil ich sie wahrnehme. Und deshalb ist es fast unglaublich, dass es trotzdem geschehen ist. Es ist geschehen. Und das macht mich in gewisser Weise sprachlos. Sprachlos. Es heißt hier so schön, er kam in sein Eigentum. Und der Plan, der Lebensplan von Jesus war auch klar. Er wird am Kreuz enden. Ein Geschenk, was Gott den Menschen macht, endet am Kreuz. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Als ich so jung war, hat mich das wahnsinnig aggressiv gemacht. Und dann habe ich gesagt, das kann man nicht glauben. Oder anders gesagt, sowas macht man nicht. Das ist gegen jede Vernunft. Gott sei Dank wurde ich eines Besseren belehrt. Und zwar, als ich erkannt habe, dass es wirklich ein Geschenk ist, was unbezahlbar ist, was man sich nicht erarbeiten kann. Wir versuchen uns immer Dinge zu erarbeiten. Warum? Weil wir immer so ein gutes Gewissen haben möchten. Es gibt nichts Schöneres, als ein gutes Gewissen zu haben. Das heißt, ich habe nach bestem Gewissen entschieden. Das macht einem Mut. Das tut einem gut, auch von den Emotionen her. Und wenn es dann noch gelingt, ist das einmalig. In mancherlei Hinsicht sind wir gewissenlos und wir spüren das jetzt da. Da ist jemand, der ist ziemlich gewissenlos. Der nimmt das voll in Kauf, dass Menschen sterben, Kinder, dass Menschen flüchten müssen, dass Menschen in die Existenz gehen. Nimmt der vollkommen in Kauf. Das ist ja auch so eine Sache, ist jetzt nur so ein Exkurs nebenbei. Viele sagen, man kann sich in diesen Mann nicht hineinversetzen. Er ist ein Rätsel, sagen viele. Und dabei habe ich erkannt, wie viel Bosheit in einem Menschen stecken kann. Wie viel Bosheit. Ich kann es bis zum heutigen, tut mir leid, ich kann es bis zum heutigen Tag nicht verstehen. Da komme ich theoretisch an meine Grenze, obwohl ich in den alltäglichen Dingen, die, obwohl wir diese Dinge alltäglich sehen können, auch in unserem Land, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen. Und dann schickt Jesus seinen Sohn, Gott seinen Sohn? Das kann so nicht sein. Und dann habe ich weitergelesen und dann geht es ja weiter. Ihr merkt, wir nehmen gerade die Weihnachtsgeschichte durch, merkt ihr das? Und dann sagt er hat ihn gesandt, er kam als Licht, er kam als Orientierung, er kam zu den Menschen, damit die Menschen Erkenntnis gewinnen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, das zeigt er alles auf. Und dann heißt es, aber die Welt erkannte ihn nicht. Oder nicht richtig. Oder anders ausgesprochen, die haben gedacht, den haben wir gar nicht nötig. Wir sind unsere eigenen Herren. Merkt ihr, was da so drin steckt an Energie? Wir möchten gerne unser eigener Herr sein. Meine Kinder, nicht? Die waren froh, als sie ausgezogen sind. Nicht, weil ich sie misshandelt habe. Nein. Vielleicht erinnert ihr euch. Aber irgendwann möchte man sein eigener Herr sein. Das ist ja auch, um Erfahrungen zu machen und dies und jenes. Und so ein Elternhaus ist es ja immer. Und ich kann mich an meine Kinder erinnern, als die 14 waren. Das ist ja auch so ein bestimmtes Alter, 14, 15, dann behaupteten sie immer, ihr Vater ist in einem schwierigen Alter. Obwohl ich es immer nur gut gemeint habe, nicht? Nein, man möchte selbstständig sein, man möchte eigene Erfahrungen machen. Aber die Erfahrungen, ihr Lieben, die wir machen, die sind manchmal nicht so prickelnd. Nicht so prickelnd. Aber eigene Herren sein. Und Gott sendet ihn, obwohl er wusste, wo er hin musste. Und dann kommt dieser Satz, aber sie nahmen ihn nicht auf. Nicht auf. Erinnert ihr euch noch an das Anspiel? Wie zögerlich? Da ist doch irgendwo ein Haken. Das kann doch nicht sein. So nicht. Wo ist die Kamera? Aber auf der anderen Seite gibt es eine Verheißung. Ich stelle euch heute Abend einfach mal die Frage, und die kann man sich fast jeden Tag stellen, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Wie sieht dein Glauben aus? Wie fütterst du ihn? Mit deinen eigenen Bordmitteln, die dir dann das Gefühl geben, dass du dich nicht mehr rechtfertigen musst, weil du ja alles im Griff hast. Ihr Lieben, wenn ich das sage heute, dann ich bin schon über 40 Jahre Christ, aber ich habe manchmal auch immer diesen, ich will nicht sagen Zweifel, aber diese Anfechtung. Bin ich noch an der richtigen Stelle? Man kann manipulieren, wahnsinnig gut kann man manipulieren. Ich möchte nicht manipulieren. Und Jesus hat auch nie manipuliert, auch seine Jünger nicht. Der hat ihnen gesagt, wo der Weg hingeht und die Jünger haben gesagt, das widerfahre dir bloß nicht. Wir haben doch jetzt gerade so einen guten Lauf. Die Menschen liefen ihm hinterher, waren begeistert und kurze Zeit später schreien sie, kreuzige ihn. So sind wir. Auch du und ich, wir sind in mancherlei Hinsicht unberechenbar. Das ist so. Ihr habt bestimmt schon mal so den Satz gehört, also das hätte ich nie vor dem gedacht. Kennt ihr das? Das ist mal überrascht. Kann nicht sein, doch ist so, kann nicht sein, doch. Wir sind manchmal ziemlich unangenehme Überraschungseier. Und faule Eier. Und versetzten andere im Staunen über unsere Reaktion. Jesus war das ganz bewusst, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Glauben wir in jeder Konsequenz an Jesus? Wo klammerst du Jesus in deinem Leben aus? Wie sehen dich eigentlich deine Freunde, die nicht Christen sind? Also mein Ruf ist ja ruiniert. Ich habe eine super Nachbarschaft. Die verstehen mich. Die wissen, was ich bin, was ich mache. Und die laden mich trotzdem ein. Vielleicht, damit sie ein gutes Gewissen bekommen. Dass sie vielleicht einen Heiligenschein mehr bekommen oder so. Laden die mich immer ein, weil sich das ja so gehört. Zu Nachbarn sollte man gute Beziehung pflegen. Aber die wissen, dass ich ein ziemlich unruhiger Geist bin. Und ich bin dankbar, dass dann manchmal Gespräche aufkommen, manchmal nicht mit allen, nur mit Einzelnen, wo es dann ans Eingemachte geht. Wo Menschen sagen, weißt du, ich habe jahrelang versucht, alles in den Griff zu bekommen in meinem Leben. Und die meinen das ernst. Und dann sagen sie mir, was sie nicht geschafft haben, was ihnen gefehlt hat. Die haben sich immer selbst versucht, irgendwie zu rechtfertigen, Leistung gebracht. Und nach außen sieht das ganz toll aus. Also ich sage jetzt nicht, wo ich wohne, aber meine Nachbarn, rechts und links, das ist ein ganz banales Beispiel, die haben den schönsten Garten. Manchmal habe ich den Eindruck, mein Nachbar, der mäht den Rasen mit der Nagelschere. Der sieht gut aus. Aber wenn man dann hinter dem Vorhang guckt, da sind die Probleme, sind die Sorgen, sind die Nöte. Da ist nichts an Geschenk, nichts an annehmen können. Bei mir sieht es aus wie in Gottes Schöpfung. Es gibt ja kein Unkraut, habe ich mir sagen lassen. Ich bemühe mich, das im Rahmen zu halten, aber ich halte nicht mit. Hier geht es um Aufnehmen, an den Namen Jesus glauben und den Glauben zu haben, dass Jesus etwas aus meinem Leben machen kann, was für andere Menschen ein Geschenk sein kann. Ich muss mich nicht immer selbst rechtfertigen können, weil ich das nicht kann. Ich bin Peter Keil, mit Ecken und Kanten, aber echt. Ich habe auch schon meine Macken. Fragt mal meine Mitarbeiter. Die können euch mehr als eine Arie vorsingen. Aber ich bin ich. Und wenn ich das eine oder andere entdeckt habe, was ich hätte lieber vermeiden wollen, kann ich zu ihm kommen und sagen, entschuldigt das Wort Scheiße, das ist missblöde gelaufen, Jesus. So kannst du auch mit ihm reden. Das ist manchmal sehr entspannt. Das ist Mist, das ist nicht richtig gelaufen. Was soll ich machen, Jesus? Dass ich ins Gebet gehe und er mir eine Wegweisung gibt. Aber dafür muss ich ihn annehmen, dafür muss ich daran glauben, dass er die Realität ist und nicht das Böse, nicht das, was uns permanent steuern will und unter Druck setzen will und wo wir gezwungen sind, Dinge besser zu machen und Geschenke nicht mehr annehmen können. Ich nehme jedes Geschenk an. Und sagt danke, freue mich. Und Jesus ist das größte Geschenk. Weil du und ich, wir brauchen das, damit wir klarkommen im Leben. Johannes verstärkt das nochmal, indem er sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ich sag's mal so, es heißt hier nicht verloren gehen, sondern, man kann es auch anders übersetzen, eine Perspektive haben. Eine Perspektive. Das ist das größte Geschenk, was Jesus uns machen kann. Damit die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Haben. Das steht nicht vielleicht oder könnte da ein Haken sein oder irgendwas stimmt da doch nicht, sondern es ist eine Zusage. Eine Zusage. Aber du musst das ja glauben. Das kann ich nicht für dich tun. Wäre schön, ne? Das musst du selbst entscheiden. Deswegen frage dein Herz. Wie gehst du mit Jesus um? Ist Jesus dein Freund oder nur so eine Art Charakter, der dafür Sorge zu tragen hat, dass alles rund läuft im Leben? Ist Jesus dein Partner? Ich schätze es, wenn man einen guten Freund oder Frauen will sagen, eine gute Freundin haben kann. Das ist wertvoll. Aber mit Jesus kann ich auch alles besprechen. Er möchte, dass wir nicht verloren gehen, dass wir untergehen in uns selbst. Sondern er möchte uns Freiheit geben, Echtheit, weil er alles gegeben hat, nämlich sich selbst. Wie gesagt, menschlich unvorstellbar. Ich kann es bis heute nicht begreifen. Aber eins kann ich dir sagen, es ist wahr. Es ist wahr. Du kannst es erleben. Und das ist das, was ich dir wünsche. Und er will mit deinem Leben Geschichte bauen. Er will dich beschenken. Und jetzt haben wir ja Ostern bald, ne? Und manchmal muss man die Dinge auch suchen, damit man sie entdeckt. Das heißt, es ist auch manchmal mit Mühe verbunden. Aber es lohnt sich. Ich habe bestimmt überzogen, ne? Wo ist die Regie da vorne? Der betet schon, lass ihn endlich Amen sagen. Ich sage jetzt Amen und bin aber gerne bereit, wenn der eine oder andere eine Frage hat oder vielleicht um ein Gespräch bittet, ein kurzes oder ein Anliegen hat, ich bin ansprechbar. Es bleibt alles vertraulich, nur dass ihr es wisst, aber wenn ihr möchtet, macht davon Gebrauch. Ich bete noch kurz. Ja, wir sind alles Begnadete. Das ist manchmal schwer, das einzugestehen, weil wir uns immer anders sehen. Wir reden oft davon, dass wir ja, uns durchsetzen müssen, um anerkannt zu sein, dass wir ein gewisses Privileg haben müssen, um von anderen gesehen zu werden oder verstanden zu werden. Es geht auch oft um Einfluss, auch oftmals um Beliebtheit. Jeder wünscht sich das. Aber manchmal ist das gar nicht so. Da hungern wir nach Liebe und hungern auch danach, dass wir verstanden werden und fühlen uns oft missverstanden. Hab Dank, dass du uns verstehst, dass du mich verstehst und dass ich so kommen kann, wie ich bin, wie wir es auch gesungen haben, weil du treu bist und ehrlich und weil du trotzdem zu uns stehst und weil wir dieses Geschenk, was du uns gemacht hast, annehmen können. Klasse. Danke, Vater. Amen.